Martin Luther wird folgendes Zitat in den Mund gelegt: Dankbarkeit ist das Herz des Evangeliums oder Dankbarkeit ist die wesentliche Haltung eines Christen. Stolze Aussagen, gell? Folgende Situation: 80-jährige Dame plant ihren Geburtstag, hat 3 Söhne, die sie tatkräftig unterstützen. Und die 3 Söhne überlegen sich, was schenkt man der Mama zum 80. Geburtstag, die doch alles hat. Der erste, Klaus Jürgen, ist Bauunternehmer und sagt, meiner Mama, der baue ich ein neues Haus. Dann kann sie mit ihren Freundinnen zusammen Kaffeekränzchen halten und dann baue ich ein Heimkino ein. Und dann können sie die alten Kamellen so von Heinz Rühmann und Co. angucken. Gesagt, getan, das Haus wird gebaut, zum 80. fertig, riesengroße Schleife an die Tür, bombastisch. Der zweite Sohn ist Autohändler. Er sagt also, meiner Mama, der tue ich einen Gefallen, warum soll die immer mit ihrem Rollator durch die Gegend fahren? Der schenke ich ein Auto mit Chauffeur. Und dann kann die mit ihren Freundinnen hier durch die Gegend fahren und dann hat die jeden Tag so ein Ausflugsprogramm. Gesagt, getan, neue Karosse vor der Haustür mit Chauffeur, rote Schleife ans Auto und der 80. Geburtstag kann kommen. Der jüngste Sohn, Heinz-Peter, ist Lehrer. Die haben es nicht so ganz dicke mit dem Geld, aber er hat gewusst, seine Mama liest gerne in der Bibel, aber sie ist 80, sie sieht nicht mehr so gut. Und er hat gehört, es gibt einen Papagei, den haben Mönche aufgezogen und der kann alle Bibelverse. Also den sagt man so, Psalm 23, Vers 1, und dann fängt dieser Papagei an zu krähen, der Herr ist mein Hirte. Es hat nur einen Haken. Der Papagei kostet 15.000 Euro. Aber für die Mama ist ja nichts teuer genug und gesagt, getan, alles zusammengekratzt, der Papagei ist gekauft, der Geburtstag ist rum und die Mama lebt von der Dankbarkeit. Sie ist noch von der alten Schule und schreibt jedem ihrer Söhne einen Brief. Als erstes einen Brief an ihren Großen. Lieber großer Sohn, ich danke dir herzlich für das wunderbare Haus, das du mir gebaut hast. Das ist ja richtig schön und auch das Heimkino und die Idee, ich könnte mit meinen Freunden das zusammen besuchen. Aber du sollst wissen, ich bin die Letzte aus meinem Jahrgang und alleine sitze ich da auch nicht gerne drin und meine Putzfrau darf den Rest putzen, aber danke für das Haus. Sie schreibt einen zweiten Brief an ihren mittleren Sohn und schreibt, mein lieber Sohn, ich danke dir herzlich für dein Angebot mit dem Auto und dem Chauffeur. Ich nutze es auch regelmäßig, wenn ich einkaufen gehe. Er schleppt mir meine Taschen, aber ansonsten bin ich doch gerne zu Hause. Und am Schluss schreibt sie an ihren jüngsten Sohn und schreibt, lieber Sohn, ich danke dir herzlich für dein wunderbares Geschenk. Du weißt wirklich, was eine alte Frau brauchen kann. PS, das Hähnchen hat sehr gut geschmeckt. Dankbarkeit der ganz besonderen Art und Weise, ne? Das Hähnchen hat sehr gut geschmeckt. Dankbarkeit, kann und muss man denn für alles in seinem Leben dankbar sein? Dankbar für alle Niederlagen, die man erlebt hat? Dankbar für Familienbeziehungen, die auf der Kippe stehen und schwierig machen? Als ich noch Pastor war im hauptamtlichen Dienst, da wurde ich immer zu Hochzeiten eingeladen. Und wissen Sie, was mir passiert ist? Ich war immer der soziale Puffer. Denn wenn Onkel Georg und Tante Erna nicht miteinander konnten, da setzt man immer das Ehepaar des Pastors dazwischen. Die mussten ausgleichen. Ganz tolle Sache, manchmal sehr unstimmig. Dankbarkeit für alle Unstimmigkeiten in der Familie, für alle Fehlentscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Kann ich denn für alles dankbar sein? Dankbar für die eigene Lebensgeschichte. Das ist ja heute Morgen das Thema in diesem Gottesdienst, aber wie lebt sich denn das? Mal so Hand aufs Herz, dankbar für die eigene Lebensgeschichte, das schluckt man nicht so einfach, das rutscht auch nicht so einfach, das kann einem schon mal quer im Hals hängen. Dankbar sein für alles, was ich erreicht habe, na klar. Dankbar sein für alles, was ich habe, ja gerne. Aber dankbar für die eigene Lebensgeschichte, naja. Ich weiß, von was ich spreche, für mich persönlich ist und war es ein langer Weg, bis ich es sagen kann, wie ich vorhin sagte, ich bin dankbar für alle Krisen, die ich erlebt habe. Und das sagt man nicht am Sonntagmorgen kurz vor 11, sondern das sagt man nach Erlebten. Ich möchte Sie kurz hineinnehmen in mein Erlebtes. Ich habe es vorhin angedeutet, ich bin in Mittelfranken geboren als dritter Sohn einer Arbeiterfamilie. Bei uns in Mittelfranken, da ist das Pinselmacherhandwerk ganz groß. Also wenn Sie Künstlerpinsel haben oder Rasierpinsel der teuren Art und Weise, die werden alle dort hergestellt. Und meine Eltern waren beide in dem Pinselmacherhandwerk tätig. Aber das Geld war immer knapp, obwohl man gearbeitet hat wie ein Brunnenputzer. Wir waren Hausmeister im evangelischen Gemeindehaus, aber meine Eltern haben von Kirche und Glauben nicht viel gewollt. Sie haben wohl Gott regelmäßig besucht, nämlich an Ostern und an Weihnachten, und ansonsten war das nicht so das Thema in ihrem Leben. Ich habe vieles erlebt in meinem Leben. Das Eindrücklichste war die Erkrankung meiner Mutter. Sie ist an Krebs erkrankt, als ich 15 war. Und da ich der Jüngste war mit hauswirtschaftlichen Gaben, hat es geheißen, so Kleiner, du versorgst kurz anhand mal den Haushalt. Also habe ich angefangen, kochen, putzen, waschen für 6 Personen und einen Speiseplan zu schreiben. Seitdem ist auch meine Frau sehr dankbar dafür, denn ich lasse nicht das Wasser anbrennen und das Bügeleisen bleibt auch nicht auf Hemden stehen. Ab und zu bügle ich meine Hemden dann auch selber. Sie ist dann verstorben mit 52, ich war 19. An meinem 19. Geburtstag hat sie mir gratuliert. Sie ist knappe 2 Wochen später verstorben. Und sie sagte mir dann, ich gratuliere dir herzlich zu deinem Geburtstag. Sie hat Tränen in den Augen und sagt, heute kann ich dir sagen, ich habe dich nie gewollt. Ich habe dich immer gehasst. Aber heute bin ich froh, dass ich dich habe. Du bist ein exzellenter Krankenpfleger. Das war mein Geschenk zum 19. Geburtstag. Das war nicht immer einfach auszudrücken. Es war nicht immer einfach, damit umzugehen. Aber diese Seite gehört zu meiner Biografie. Und es hat mich was gelehrt. Nicht alles im Leben läuft glatt. Nicht alles im Leben ist einem geschenkt. Aber man bekommt vieles dazu. Ich habe Jahre gebraucht, mit diesem Schuldeingeständnis meiner Mutter fertig zu werden. Und trotzdem habe ich erlebt, dass es sehr viel Schönes gab in meinem Leben, weil Jesus an meiner Seite ist. Mit 19, in dem gleichen Jahr, habe ich eine Entscheidung für Jesus getroffen und ganz bewusst mit Jesus mein Leben gestaltet. Jetzt bin ich 46 und tue es immer noch, und das ist etwas sehr Schönes, weil er mich gewollt hat. Meine Mutter hat wohl gesagt, ich habe dich immer gehasst, aber er hat gesagt, ich habe dich gewollt. Und das ist der große Unterschied. Welcher Wahrheit glaube ich? Welcher Wahrheit vertraue ich mir an? Und somit habe ich angefangen, mich auf meine Lebensgeschichte einzulassen und sie aufzuarbeiten, anzuerkennen, was liegt alles drin, was lag alles drin, was ist gelungen und was ist auch gescheitert. Und bei alledem zu sagen, ich bin dankbar dafür. Für meine Geschichte kann ich wohl nichts, aber ich übernehme die Verantwortung für mein Leben im Hier und Heute. Für meine Lebensgeschichte kann ich nichts. Aber ich übernehme Verantwortung für mein Leben im Hier und Heute. Und in der gleichen Art und Weise tat es Paulus für sich und sein Leben auch. Und ich möchte euch einen Text vorlesen aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 11, nach der Neuen Leben-Übersetzung. Dort heißt es: Was immer auch geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie bösartige Hunde, wie solche, die andere verstümmeln, denn sie behaupten, ihr müsstet euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Dabei könnte ich weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre eigene Anstrengung stolz zu sein, gilt das erst recht für mich. Denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit 8 Tagen beschnitten. Wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbitterlich verfolgt. Und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selber oder auf meine Fähigkeiten, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Soweit der Text. Vielleicht denkt der eine oder andere von Ihnen, ja, der Paulus hat's leicht. Der ist ja einer, der muss sich nicht mit den alltäglichen Problemen rumschlagen wie ich. Wenn der wüsste, was alles in meinem Leben so an Anforderungen kommt, wo ich überrannt werde, dann könnte ich das auch so schreiben, hätte ich so leicht wie er. Er hat es anders gehabt, nicht leichter, nur anders. Sein Leben war auch voll mit Anstrengung und mit Unausgesagtem. Mag sein, man hat recht damit, wenn man sagt, es wäre leichter gewesen, aber das stimmt nicht. Was mich faszinierend ist, dass die Bibel diese Männer und Frauen der Bibel nicht beschönigt, sondern dass sie ganz ehrlich damit umgeht, auch mit den Misserfolgen dieser Menschen. Und selbst an Paulus schönt sein Leben und seine Lebensgeschichte nicht, sondern stellt sich ihr, ist dankbar für das, was er hatte, was ihn geprägt hat und geht im Blick auf Jesus in das Leben und in die Zukunft hinein. Was macht Paulus? Mein erster Gedanke, Paulus und seine Lebensgeschichte. Er beginnt diesen Abschnitt und sagt, freut euch. Freut euch, dass ihr Christus habt. Und er möchte das immer wieder. Der ganze Paulusbrief, der an die Philipper, ist ein Freudenbrief. Das Wort Freude, wenn man das unterstreichen würde in seiner Bibel mit Leuchtstift, da würde dieser Brief nur noch am Leuchten sein. Freude oder freut euch. Und das schreibt er, obwohl er im Gefängnis sitzt, weil er an diesen Jesus glaubt. Das schreibt er nicht auf einem Wellnessurlaub mit der Liebenzöller Mission. Das schreibt er im Gefängnis. Freut euch in dem Herrn. Und abermals sage ich, freut euch. So ist Paulus drauf. Es wird was deutlich von dem, was ihn ausmacht, was seine Mitte ist. Wenn wir den Text ansehen, dann war früher, er hat ein Früher und ein Jetzt. Früher war sein Leben geprägt von der eigenen Leistung, von dem, was er machte, was er konnte, was er dachte. Jetzt ist seine Mitte Christus, Christus allein. Er sagt, Christus ist das, von was ich ausgehe, was mein Zentrum ist, was meine Lebensgeschichte ausmacht. Nachdem sich Paulus mit stark religiösen Menschen auseinandergesetzt hat in diesem Text, kommt er auf seine Lebensgeschichte zu sprechen. Aber erstmal die Frage, was sind denn überhaupt stark religiöse Menschen? Was würden Sie denn sagen, was sind denn stark religiöse Menschen? Also ich meine nicht die Frommen aus Hessigheim. Was sind stark religiöse Menschen? Religiöse Menschen in der Bibel sind Menschen, die sich und ihr eigenes Können im Mittelpunkt haben. Die sagen, alles, wie ich in meinem Leben organisiere, auch den Glauben, das ist richtig, aber es hängt alles an mir. Das sind Menschen, die Handlungen, Riten, Geboten oder sonstige Sachen, die sie mit Gott in Verbindung setzen, von sich aus sehen. Die sagen, ich muss es tun, sonst klappt es nicht. Also die müssen beten, die müssen zum Gottesdienst, die müssen in der Bibel lesen. Also immer, wo das Muss davor ist, das sind so stark religiöse Menschen. Aber was sind andere? Die Bibel sagt Gläubige. Und gläubig heißt in der Bibel das Wort Vertrauen. Die sagen, so gut ich es kann, mache ich es, aber ich weiß, mit meiner Kraft ist nichts getan. Ich brauche den, der mich hält. Ich brauche Gott. Ich brauche Jesus Christus. Das ist der Unterschied. Ihre Mitte ist Jesus Christus, nicht die eigene Leistung. Und darauf geht Paulus ein. Zur Zeit Jesu waren es die Pharisäer, die so stark religiös waren. Die Pharisäer, wenn ihr das Neue Testament mal durchliest, die waren immer drauf und dran und haben immer geguckt, wo macht Jesus einen Fehler? Wo kann man ihn dingfest machen? Wo entspricht er nicht unserer Vorstellung? Die Jesus- oder Gottesbeziehung hat überhaupt nicht mehr gejuckt, weil die haben immer ihren Katalog eingehalten. An Jesus war der eben ganz anders. Stark religiöse Menschen, mit denen bin ich meistens ordentlich in meinem Leben zusammengeknallt, weil ich eben nicht so aufgewachsen bin. Ich habe vorhin schon gesagt, meine Eltern, die waren eben nicht so gläubig, wie man das gerne hätten. Die haben eben nicht in der Bibel gelesen und für die war ein Missionsfest der Liebenzeller Mission eben kein Fest. Das war irgendwo im Schwarzwald und wir saßen da in Mittelfranken. Für mich wurde das dann ganz spannend, als ich meine Frau kennengelernt habe. Vorhin hat der Helmut schon gesagt, ich bin verheiratet mit Martina, die kommt aus dem Schwabenland. Also ich habe eine richtige Frau, nämlich eine Schwäbin, als Franke und die kommt aus einer hochpietistischen Familie. Ja? Also bei dieser Familie, da gab es nur eins in dem Wochenplan und das war Gemeindeleben. Bei mir gab es Leben, bei denen gab es Gemeindeleben. Wenn wir einmal versucht haben zu telefonieren, meine Frau und ich, dann musste ich genau den Wochenplan einhalten und die Uhrzeit, weil sonst war sie nie zu Hause, die war immer nur in ihrer Gemeinde. Und ich hatte eben unter der Woche keine Veranstaltung, sondern ich hatte am Sonntag meinen Gottesdienst um 9 Uhr und abends um 7:30 mein EC-Jugendbund. Und das war mein ganzes geistliches Programm. Als wir uns dann füreinander entschieden haben, haben wir doch stark die Unterschiede festgestellt. Bei meinen Schwiegereltern, da gab es Losungsbuch und Neukirchner Kalender. Das gab es und gibt es bis heute zum Lebensbestandteil. Morgens nach dem Frühstück gibt es die Parole meiner Schwiegermutter, Gerhard, hol's Losungsbuch. Und dann tappelt mein Schwiegervater, hol's Losungsbuch. Jetzt wird Gläser. Also man darf vorher nicht aufstehen, wenn es Gläserwoche ist. Ja? Und mittags, da musste ich mich auch erst dran gewöhnen, dann hat es geheißen, Gerhard holte Zettel. Ich habe dann erstmal geguckt und dann ist man an den Neukirchner Kalender gegangen und hat das Kalenderblatt gerissen und dann wurde das noch gelesen. Und da habe ich gedacht, das gab es bei uns zu Hause auch. Das Losungsbuch haben meine Eltern vom Pfarrer zu Weihnachten geschenkt bekommen und es lag dann immer unter dem Tisch, wo der Weihnachtsbaum drauf lag, stand, das ganze Jahr. Das wurde nie angerührt. Und den Neukirchner Kalender, dann hat meine Mutter auch gehabt. Und den Zettel hat sie auch jeden Tag geholt und hat es weggeschmissen, um nur den Kalender abzureißen. Also es gab beides, aber es waren sehr unterschiedliche Verwurzelungen. Also meine Frau ist sehr stark religiös aufgewachsen und ich in einer Freiheit. Und dann kam die spannende Frage, wie werden wir unsere Ehe gestalten? Wie werden wir unsere Familien gestalten? Wir haben beide dazu gelernt, mit unseren Lebensgeschichten uns auseinanderzusetzen und festgestellt, keine ist schlechter und keine ist besser, nur anders. Und was wir angefangen haben, aus beiden das Gute zu nehmen. Sie mit ihrer Prägung ist bei uns so die Beterin, ganz stark. Für meine Frau ist Gebet unheimlich wichtig, sie hat auch einen inneren Draht dafür. Und für mich ist die Freiheit da. Ich habe ihr beibringen können, dass man auch in der Freiheit leben kann mit Christus. Und sie erdet mich immer wieder und sagt, hey, keine Panik auf der Titanic, ich bin doch auch noch da und miteinander gehen wir zu Jesus. Also wir haben uns das Beste von beiden Seiten genommen, um unser Leben zu gestalten. Eine Jesus-Beziehung in einer Freiheit zu gestalten, weil Christus der Mittelpunkt für uns ist. Aber zurück zu Paulus. Der hat sich also mit diesen stark religiösen Typen auseinandergesetzt und dann hat er gesagt, für mich ist Jesus das Wichtigste. Aber sollte das, was die anderen sagen, noch wichtiger sein, dann kann ich mit punkten. Ich kann da locker mithalten. Er zählt auf, er ist in einer jüdischen Familie aufgewachsen. Er ist sogar Pharisäer geworden, also einer von den strengsten. Er hat alles eingehalten, was zur damaligen Zeit gegolten hat. Und es war so stark in seinem Leben, dass die Jesusbewegung und die Jünger für ihn eine ganz große Gefahr waren. Denn sie haben seine Religion bedroht. Die haben ihn bedroht in seiner Denke. Und deswegen musste er anfangen, sie zu bedrohen und auszuradieren. Kennt ihr sowas auch? Dass es Menschen gibt, die dann so fanatisch werden, die das Leben verpassen? Weil sie nur ihre Sichtweise vertreten. Und dann sagt er, bei all dem heraufbeschworenen Guten sagt dieser Paulus noch einen ganz steilen Satz. Und da sieht man, dass er sich mit seiner Lebensgeschichte auseinandergesetzt hat. Und die Gemeinde Jesu habe ich unerbitterlich verfolgt. Das sagt er so im Vorbeigehen. Die Gemeinde Jesu habe ich unerbitterlich verfolgt. Ich war sogar so weit, dass ich sie umgebracht habe. Hätte er es nicht rausstreichen können? Hätte er es nicht verbessern können? Hätte er nicht sagen können, aufgrund meiner damaligen religiösen Überzeugung, ich konnte ja nichts dafür, habe ich halt einen Fehler gemacht. Nein, ich habe die Gemeinde Jesu unerbitterlich verfolgt. Er sagt sogar, ich hatte Spaß daran, ich sag's mal mit meinen Worten, bei der Steinigung des Stephanus als Kleiderständer zu funktionieren und vielleicht innerlich zu jubeln. Ich hatte Spaß daran, nach Damaskus zu fahren, beziehungsweise zu reisen, um die verhassten Christen einzusammeln und sie dem Henker auszuliefern. Ich hatte Spaß daran. Aber auf dem Weg nach Damaskus traf er Christus, weil Christus ihn traf und hat ihn dann wieder auf die Füße gestellt. Und aus einem Saulus wurde ein Paulus. Wie gesagt, er hätte diese Passagen gut auslassen können, hätte sie übertünchen können. Er hätte sie hinstellen können als geistige Umnachtung. Aber er gehört zu seiner Biografie und sagt, dazu stehe ich. Darf ich dich fragen an dieser Stelle, wie ist es in deiner Lebensgeschichte? Gibt es da auch Punkte, die du gerne ausradieren würdest? Gibt es da Punkte, wo du sagst, hoffentlich erfährt es nie jemand? Hoffentlich bekommt es keiner raus, was ich da in meiner Biografie habe. Aber sie gehört dazu. Wie wirst du damit umgehen? Wer versucht, seine Lebensgeschichte schön zu reden, der braucht unheimlich viel Kraft. Unheimlich viel Kraft, um es aushaltbar zu machen, schön zu machen. Aber er wird seinem Schatten nie entfliehen können. Ich habe vorhin gesagt, ich habe eine Praxis für christliche Lebensberatung und da kommen immer wieder Männer und Frauen. Mein Schwerpunkt sind aber Männer, die dann zu mir in die Beratung kommen, die immer wieder versuchen, mir deutlich zu machen, welch toller Hecht sie doch im Karpfenteich sind. Wie sie doch alles bis jetzt wunderbar auf die Reihe bekommen haben. Bloß jetzt verstehen sie sich nimmer. Jetzt haben sie irgendwie ein Problem und wissen Sie, was die dann zu mir sagen? Herr Meister, haben Sie mir ein 10-Punkte-Programm? Das arbeite ich mal ganz schnell ab und dann geht's mir wieder gut. Das ist das Erste, was ich machen muss, den Zahn zu ziehen und sagen, den 10-Punkte-Programm kriegen Sie nicht von mir. Und so ganz schnell geht es auch nicht. Wir brauchen Zeit. Und das passt manchen Männern gar nicht. Aber es ist so. Wer jahrelang in die falsche Richtung rennt, der braucht auch wieder die Zeit, um auf die richtige Richtung zu kommen. Und dann muss man sich auch seiner Lebensgeschichte manchmal ganz nahe kommen, sie angucken, nicht beschönigen, nicht entschuldigen, sondern sagen, was da drin lag. So wie ich es vorhin auch gesagt habe, zu meiner Lebensgeschichte. Ich hätte auch sagen können, ja, meine Mutter wusste halt nicht anders. Jahrelang habe ich mir das eingeredet, bis ich erkannt habe, ich habe 2 ältere Brüder, warum hat sie es nicht zu denen gesagt? Sie hatte mit ihr, in ihrem Leben, nach der 2. Geburt mit dem Kinderkriegen abgeschlossen. Bloß als 69 unser einer sich angemeldet hat, das war nicht in ihrer Lebensplanung. Ich habe ihr das Leben vermasselt. Das war alles. Aus ihrer Sichtweise, einer, der mir das Leben durcheinander bringt. Dass sie es gesagt hat, war für mich eine Erleichterung. Denn ich habe das immer gespürt. Aber damit konnte ich besser umgehen. Wachstumsknoten, um wachsen zu können, vorwärts zu gehen. Auch hier, ein Paulus beschönigt nicht, sondern er stellt sich seiner Lebensgeschichte und das will ich lernen von Paulus. Er versöhnt sich mit seiner Lebensgeschichte. Er sagt ja zu dem, was er hat und deswegen ist er dankbar dafür. Christus dankbar. Das ist dieser Blickwechsel, den ein Paulus hat. Er hat die Vergangenheit, seine Lebensgeschichte gehört und er bleibt da nicht stehen, sondern er blickt auf Christus. Er fängt an und sagt, alles, was ich in mein Leben hineinbekommen hat, hat mich geprägt, aber hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Wenn wir das bei dem Leben des Paulus mal ansehen, dass er so einen fundamentalen, also einen gut geerdeten Glauben hatte, war nur zum Vorteil, um dann besser Jesus zu verstehen, um das zu verkündigen. Sein Ringen um die Sache hat ihm geholfen, standhaft zu bleiben in der Verkündigung, selbst dann, wenn man ihn gesteinigt hat. Seine Disziplin und seine Geradlinigkeit brachten ihn so weit, dass er durchhalten konnte in manchen Engen seines Lebens. Also nochmal, alles, was in unsere Lebensgeschichte hineingekommen ist, hat uns zu dem gemacht, der wir heute sind. Und deswegen können wir dankbar sein. Und das wünsche ich dir sehr, dass du eine Dankbarkeit empfinden darfst für deine Lebensgeschichte, denn sie hat dich zu dem gemacht, der du heute bist. Ist nicht einfach, dieser Satz, ich weiß, aber er ist lohnenswert nachzudenken. Deine Gaben und Fähigkeiten, die du heute hast, hast du deiner Lebensgeschichte zu verdanken. Deine Gaben und Fähigkeit, dein Umgang mit Menschen kommen aus der Erfahrung deiner Lebensgeschichte. Dass ich so bin, wie ich heute bin, kann ich dankbar annehmen. Es gab auch andere Zeiten. Aber in meiner heutigen Tätigkeit hilft mir das sehr. Ich bringe meine Gaben und Fähigkeiten, meine Ressourcen gerne ein, ob beim Predigen oder in der Beratung. Und Jesus benutzt es genau mit meinen Fähigkeiten und sogar mit meinen Schwächen, mit meinen vermeintlichen Schwächen zum Bau seines Reiches. Von meiner Grundstruktur her bin ich ein ganz empfindsamer Mensch, also nicht empfindlich, sondern empfindsam. Ich nehme wahr, wenn irgendwo so eine atmosphärische Störung ist, wenn Ehepaare da sind oder in Gemeinden. Das nehme ich manchmal ganz deutlich wahr. Empfindsam ist manchmal auch anstrengend, aber es ist eine Gabe. Gerade für die Begleitung von Menschen, hinter die Fassade zu sehen, hinter das zu hören, was einem gesagt wird. Meine Fähigkeit, ich habe gar nicht verraten, ich habe auch mal was Richtiges gelernt, das war meiner Schwiegermutter ganz wichtig, dass ich was Rechts gelernt habe. Ich bin nämlich Gärtner und Florist, so ein ganz Grüner, also ich hätte bei eurer Gartenaktion mitmachen können. Da war meine Schwiegermutter sehr stolz drauf. Dieser Hang zum Dekorieren und Ambiente zu schaffen, kommt mir heutzutage sehr gelegen. Damit Menschen sich wohlfühlen, kann ich es einbringen. Dass Menschen ankommen können, kann ich einbringen. Und das sind ja nicht gerade diese Männergaben, die es einfach gibt, Empfindsamkeit und Dekorieren. Nur um Beispiele zu sagen. Wir sagen, den Blick zurück in die Lebensgeschichte ist gut, sich mit ihr zu versöhnen ist besser und dankbar zu sein ist befreiend. Wie bei einem Paulus, das können wir eben lernen von ihm. Und er kann sagen, Christus ist mein Leben. Er hat Christus in die Mitte gerutscht und nicht seine Lebensgeschichte. Er hat gesagt, die gehört zu mir, aber Christus ist mein Leben. Und so kann er im Philipper 1, Vers 21 sagen, Christus ist mein Leben. Und das wünsche ich dir sehr auch für diesen Sonntag, für die kommende Woche, dass du sagen kannst, ja, ich finde ein Ja zu meiner Lebensgeschichte, zu allem, was drin liegt, weil Christus mein Leben ist. Es soll nicht mehr mein Versagen und mein Nichtkönnen dominieren, sondern Christus. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das ist Christus. Ist auch in Philipperbrief drin. Und dann Paulus schließt und sagt, nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Er hat sein Ja und seinen Frieden gefunden, weil Christus sein Leben ist. Und das wünsche ich dir heute an diesem Sonntag und in der kommenden Woche, dass du dankbar sein kannst für deine Lebensgeschichte.